Wenn wir über diese Geister reden und Anthroposophie, dann ist es interessant festzustellen, dass diese Linie, also diese Geisterlinie, im weitesten Sinn des Wortes, sie hat sich geschichtlich gesehen in der europäischen Kultur als die produktivste erwiesen, was die Kunst anbelangt. Das muss man schon sagen. Die Anthroposophie hat sehr, sehr massiv dazu beigetragen, dass die Avantgarde so radikal sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Das heißt, praktisch alle führenden Künstler der Zeit waren Anthroposophen. Das war sicherlich Kandinsky, das war Mondrian, das war zum Teil Malevich. Man kann aber weiter und weiter gehen. Es gibt ja auch neue Entdeckungen der Künstler, auch aus den skandinavischen Ländern, wo Holländer, Amerikaner zur Zeit, die praktisch radikal abstrakte Malerei praktiziert haben. Deleuze schreibt an einigen Stellen, dass der einzige Filmemacher, der wirklich wusste, was ein Film ist, bis jetzt war ein Schriftsteller, der einen Roman geschrieben hat und keinen Film gedreht hat, aber er hat sozusagen diesen Roman so geschrieben, dass es in, sozusagen in, im medialen Sinne sozusagen beste Durchdringung ist in das Wesen des Films, nämlich André Bialy-Petersburg. Und er war Assistent lange Zeit von Steiner, hat auch teilgenommen mit seiner Frau am Aufbau von Goethe Ahnung und war lange Zeit auch die führende Persönlichkeit in der anthroposophischen Gesellschaft. Das heißt, und das geht bis Beuys ja einfach und weiter. Dann gehen wir zurück zu, also noch zurück, ja. Und dann können wir merken, dass diese Ideen, wenn das deutsche Idealismus sozusagen der Aufschwung des Geistes ja im deutschen Idealismus auch mit einer ungeheuren kulturellen, künstlerischen Produktivität verbunden war, der ganze Romanzug. Und geht man noch weiter zurück, dann ist es der Plato ja mit seinen Lehren über den Geist. Und so fragt man sich, warum und inwieweit dieser Aufschwung plötzlich so kam. Ja. Warum jedes Mal ein solcher Aufschwung? Und ich denke, der Aufschwung kam jedes Mal, weil man sozusagen, wenn man mit Realität zu tun hat, mit dem Leben, so wie diese Realität und dieses Leben erlebt werden und empfunden werden von uns, man stellt sich die Frage, ist das Medium oder ist das Botschaft? Es gibt also Epochen der Philosophie, der Kunst und so weiter, die Wirklichkeit, die Natur, die Wirklichkeit als Botschaft auffassen. Und diese Botschaft medial verkörpern wollen. Das heißt, sie wollen Filme machen, Romane schreiben, Bilder malen, über Land und Leute sozusagen. Ja. Sie wollen Wirklichkeit, die eine Botschaft ist, festmachen in ihrer Kunst und in ihrer Theorie und so weiter. Wir leben in einer solchen Zeit. Für uns ist die Wirklichkeit grundsätzlich Botschaft und die Medien sind eben die Medien, das heißt das Mittel zur Fixierung und Wiedergabe dieser Botschaft. Die Wirklichkeit ist die Botschaft, Fernsehen, Kino und das alles sind die medialen Fixierungen dieser Botschaft. Und wenn wir das sehen, dann fragen wir uns, ob es wirklich so ist, wie wir es im Fernsehen sehen. Ja, nicht wahr? Ob es wirklich so ist, wie die Zeitung es schreibt. Ob der Roman wirklich die Wirklichkeit wiedergibt oder eine Fantasie ist und das alles nicht stimmt. Und liest man die Kritik hier, nicht wahr? Es erscheint ein neuer Film, zum Beispiel Manila von Kamaka. Ich habe gerade Rezension gelesen über diesen Film. Da fragt sich der Rezensent, ob die Deutschen wirklich in der Wirklichkeit so sind, wie sie in diesem Film dargestellt werden. Oder es kommt zu einem Film aus Hollywood und man sagt, Rom war nicht wirklich so wie im Gladiator von Ridley Scott es dargestellt wurde, sondern anders. Zum Beispiel, es gibt sehr viele Fehler, sofort die deutsche Presse hat darauf reagiert, viele Fehler der lateinischen Sprache. Also wahrscheinlich die deutschen Filmkritiker immer noch sozusagen eine gewisse klassische Ausbildung genossen haben und bemerkt haben, dass die Inschriften auf den Gebäuden eigentlich in einem Latein verfasst werden, die nicht Latein dieser Zeit waren, sondern das spätere Latein des Mittelalters. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, man fragt nach der Wirklichkeit in den medialen Bürger. Es besteht kein Zweifel, dass die Zeiten, in denen Wirklichkeit als Botschaft interpretiert wird, das sind die Zeiten des Niedergangs der Kunst. Also geschichtlich gesehen, es waren viele solche Zeiten und in solchen Zeiten sind mit wenigen Ausnahmen insgesamt mittelmäßige Kunst erschienen. Die Zeiten des Ausschwungs der Kunst waren immer die Zeiten, wo die Wirklichkeit als Medium interpretiert wurde und nicht als Botschaft. Das heißt, man hat gesagt, die Wirklichkeit, wie wir sie sehen, ist eine leere Schale. Es ist ein Körper, der sozusagen nicht lebt, sondern lebendiger noch abdruckt. Ja. Es, sozusagen die ganze Metaphorik unserer Sprache gibt diesem Gedankengang eine Möglichkeit, indem wir sagen, das Gesicht des Menschen ist Ausdruck seiner Seele oder meinetwegen Abdruck seiner Seele. Ja. Das heißt, alle Elemente der Wirklichkeit können gesehen werden als mediale Zeichen für eine Botschaft, die diese Zeichen eher verdecken als offenbaren. Ist man auf diesem Weg, fragt man sich nicht, ob es in der Wirklichkeit so ist, wie es im Kunstwerk ist. Man misst das Kunstwerk nicht an der Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist dann nicht die Botschaft, sondern ein anderes Medium. In dieser Situation bekommt die Kunst ihre Würde zurück. Ja, weil das Kunstwerk beginnt autonom zu werden in Bezug auf die Wirklichkeit, weil dann das Kunstwerk genauso ein Medium ist wie die Wirklichkeit auch, aber vielleicht auch ein besseres Medium. Dann tritt die Kunst in die Konkurrenz mit der Wirklichkeit als eine andere Möglichkeit, das, was hinter der Wirklichkeit steckt, wiederzugeben, aufzufangen, darzustellen. Das heißt, die Kunst wird betrachtet nicht als sekundär in Bezug auf die Wirklichkeit, nicht als Verdoppelung der Wirklichkeit eben, sondern als ein primärer Versuch, eine Botschaft aufzufangen und anders darzustellen, die die Wirklichkeit auch darstellt, aber eigentlich nicht so gut. Ja? In dieser Situation des Wettbewerbs fühlt sich die Künstler immer wieder der Wirklichkeit überlegen und sagt, in der Wirklichkeit kommt dieser Geist nicht so gut sozusagen zurecht, der ist nicht so gut, ist nicht so transparent. Auf meinem Bild ist der Geist viel transparenter und mein Bild ist deswegen besser als Wirklichkeit. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Und diese Möglichkeit ist ja vorgezeichnet durch diese Hierarchien bei der deutschen Romantik und auch bei der Hierarchie, die Sie beschrieben haben, bei Steiner. Ja, ich war, diese Imagination und so weiter, das sind alles im Grunde Kunstwerke, ja, das sind alle Kunstphänomene, von denen man erwartet, dass sie den Geist besser mediatisieren, als es die Wirklichkeit tut. Die Wirklichkeit ist eher das, was als reale Doppelgänger am wenigsten eine gute Fixierung dieser Geisterwelt unter allen möglichen leistet. Das heißt, wir sozusagen die strategische Entscheidung darüber, was ist die Wirklichkeit? Ist die Wirklichkeit die Botschaft? Was ist die Wirklichkeit das Medium? Ist entscheidend für die künstlerische Strategie ganze Generationen. Ja. Und wie gesagt, wir leben in einer Welt, in der die vorherrschende Meinung darin besteht, dass die Wirklichkeit die Botschaft ist. Dass die Funktion der Medien ist, diese Botschaft dann zu fixieren und weiterzubringen.
Wie würden Sie denn in diesem Zusammenhang Wirklichkeit und Wahrheit unterscheiden?
Naja, Wirklichkeit in diesem Sinne ist dann die Wahrheit. Ja? Die Wahrheit bezieht sich auf die Botschaft. Nur die Botschaft kann wahr sein oder nicht wahr sein. Die Botschaft kann nach ihrer Wahrheit bemessen werden, das Medium aber nicht. Das Medium ist neutral in Bezug auf die Abbildung sowohl der Freiheit wie auch der Lüge. Ja, das Medium kann nicht nach der Frage bewertet werden, ob das Wahrheit ist oder nicht, sondern ob die Abbildung, sei es Lüge, sei es die Wahrheit, sozusagen authentisch ist, richtig ist und sozusagen überprüfbar ist. Und wenn ich zum Beispiel ein Politiker bin und lüge, ja, ich habe eine lügenhafte Rede gehalten, dann wird zum Beispiel in der Zeitung das abgedruckt und die Zeitung trägt keine Verantwortung dafür, dass ich in dieser Rede gelogen habe, trägt aber zum Beispiel Verantwortung dafür, dass sie mir meine Rede nicht richtig wiedergibt. Stellen wir uns vor, einen Redakteur, der sagen würde, dieser Politiker lügt eigentlich. Also korrigieren wir seine Rede im Sinne der Wahrheit. Das wäre sozusagen die Wahrheit zwar der erste Ordnung, aber die Lüge der zweite Ordnung. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Medien und Botschaft. Also, wenn wir die Wahrheit als Botschaft auffassen, dann können wir uns immer fragen, ist die Wirklichkeit gut oder schlecht? Das hat sofort mit einem Moralismus zu tun. Wenn die Wirklichkeit eine Botschaft ist, dann können wir sagen, es ist eine wahre Botschaft oder es ist eine schlechte Botschaft. Zum Beispiel, man kommt in ein Land, wo die Leute hungern und die Opposition im Gefängnis ist und man sagt, eine solche Wirklichkeit ist keine wahre Wirklichkeit. Ja? Eine solche Wirklichkeit soll man korrigieren, zum Beispiel dieses Land bomben, damit sozusagen das den Leuten besser geht. Das heißt, man korrigiert die Wirklichkeit, man korrigiert aber nicht das Abbild. Ja, das Abbild muss schon treu sein, muss schon richtig sein, die Medien müssen richtig berichten. Ja? Wenn aber die Wirklichkeit keine Botschaft ist, sondern ein leerer Schaden. Die Wirklichkeit ist nicht lebendig, sondern der Körper ist das Gefängnis des Geistes. Der Punkt ist nicht, dass die Opposition im Gefängnis steckt, der Punkt ist, dass der Geist im Körper steckt. Und das ist schon immer ein Gefängnis, ja? Ja, vor jeder politischen Gefängnis. Gut. In diesem Sinne, die Funktion des Künstlers ist eigentlich, diese Botschaft, das heißt der Geist, aus dem Gefängnis zu befreien. Ja? Also nicht der politische Opposition zu befreien, sondern den Geist zu befreien. Und dieser befreite Geist anders zu fixieren und darzustellen, wie die Wirklichkeit es vermag. Das heißt, wie besser, wahrer, so wie dieser Geist wirklich aussieht. Ja? In dieser Situation ist die Wahrheit, bekommt eine völlig andere Bedeutung und bezieht sich nicht mehr auf die Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern auf Wiedergabe des Geistes, der hinter der Wirklichkeit steckt. Und so kann zum Beispiel Malevich sagen, ich gebe die Wirklichkeit zwar in meinen Bildern nicht wieder, aber dafür gebe ich den Geist, befreie ich von dieser schlechten Wiedergabe in der Wirklichkeit und mache ihm einen besseren Ausdruck. Ja? Das heißt, die Wirklichkeit für mich ist bloß ein anderer Künstler, und zwar ein schlechter. Schlechter als ich. Ja? Die Wirklichkeit hat für mich keine Autorität. Ja, die Wirklichkeit ist einfach ein unbeholfenes Kunstwerk. Ich bin aber besser. Und mache deswegen auch bessere Abbild. Ja, nicht die Zustände werden besser, sondern Abbild, das Geist, das in diesen Zuständen sich schlecht widerspiegelt, wird besser. Dieser Gedankengang ist dermaßen aus der Mode gekommen und dermaßen von uns vergessen. Ja, und das ist dermaßen in der Gefangenschaft eine gewisse Vorstellung, dass die Wirklichkeit immer schon eine Botschaft ist, die wir wiedergeben sollen in einer Form oder anderen. Dass wir gar nicht sozusagen umhin können, als zum Beispiel der Künstler sagt, kommt und sagt, ja, ich will mich manifestieren. Ja, ich will mich zum Beispiel zum Ausdruck bringen. Als was eigentlich? Als eine Wirklichkeit, als lebendigen Menschen. Man würde zum Beispiel Malevich, und tut er das auch, und Kandinsky seine Schrift über das Geistige in der Kunst, er fragt, aber bist du als wirklicher Mensch ein passendes Abbild des Geistes? Kann man sagen, dass du als mediale Fixierung des Geistes interessant bist, sodass zum Beispiel deine Äußerung in der Kunst auch interessant sein könnte. Dass es wirklich ist, interessiert doch keinen. Ja, man interessiert nur, auf welche geistige Stufen du stehst, inwieweit du einen direkten Zugang zu dem hast, was hinter allen Erscheinungen steckt. Und wenn du das ist, ja, wenn du das bist, dann ist es interessant, was du machst. Wenn du das aber nicht bist, ist es nicht interessant, wie du dich äußerst. Und die Tatsache, dass du wirklich bist, ist ja keine Entschuldigung. Ja, das ist genauso keine Entschuldigung, wenn man auf die Wiese geht und eben eine Kuh abbildet und wenn man sagt, warum soll ich diese blöde Kuh betrachten, dann sagt man, weil die Kuh wirklich ist. Ja gut, die Kuh ist wirklich, ja, sie ist wirklich auf der Wiese. Aber ist das der Grund genug, diese Kuh abzubilden? Das heißt, wir haben zunächst einmal, wenn wir eine Medientheorie entwickeln wollen, wir müssen diese scheinbar eindeutige Opposition zwischen Wirklichkeit und medialer Anbildung dieser Wirklichkeit problematisieren, nicht einfach hinnehmen und uns fragen, was die Wirklichkeit eigentlich ist. Ist die Wirklichkeit nicht selbst immer schon ein Medium, immer schon ein Abdruck und keine Botschaft? Ist nicht die Wirklichkeit ein Medium unter allen anderen Medien? Und ihr eine privilegierte Position zuzuschreiben, ist ein willkürlicher Akt. Ein willkürlicher Akt der Privilegierung, der eigentlich eher bestimmte Herrschaftsstrukturen und bestimmte Zwänge der Zivilisation, der wir leben, bestimmte Präferenzen, die die Zivilisation uns aufzwingt, widerspiegelt, als der Status der Wirklichkeit selbst. Ja. Sind wir in diesem viel tieferen und viel radikaleren Sinne kritisch, dann gewinnen wir eine gewisse Autonomie in Bezug auf die Wirklichkeit und sagen wir, wir haben viele Medien zur Verfügung und Wirklichkeit ein Medium unter vielen anderen. Und wie wir damit umgehen und mit welchen Botschaften wir damit zu tun haben, das ist die ganze Problematik, die mit diesem Schlagwort Geist im Grunde bezeichnet wird. Geist ist nichts anderes als ein Sammelname für das, was eine Botschaft ist, wenn auch die Wirklichkeit des Mediums bezeichnet wird. Und ist es so, dann kommt es eher zu einer Privilegierung, sagen wir, des Neuen oder der neuen Medialität, eben in dem Sinne, in dem Sie das geschildert haben. Das heißt, man traut eher zu einer innovativen medialen Geste, die Geisteswelt wiederzugeben, als einer gefestigten Wirklichkeit. Ja? Man eher traut zu dem Film in seinen Anfängen, ja, den Geist wiederzugeben, als in seiner mittleren Phase, in der sozusagen durch die kommerziellen Zwänge, Massenverbreitung, Einbindung in die gesellschaftlichen Strömungen, wie sie sind, der Film realistischer und realistischer und realistischer wird. Ja? Was wir bei dem Faktum so sozusagen, was wir immer übersehen, wenn wir über den Realismus sprechen, über die Wirklichkeit, über die Bilder, die Lügen oder nicht Lügen bezug auf die Realität und so weiter, dass der Realismus und dieses Verlangen nach der sozusagen mediale, authentische Wiedergabe der Wirklichkeit ist eine Forderung, die zunächst einmal institutionell ökonomischer ist. Ja? Und sie hat damit zu tun, dass wir mit der Situation auseinandersetzen, die einer gewissen institutionellen ökonomischen Rationalität folgen. Und die eben, von denen eben, wird gefordert, dass sie die Reden der Politiker korrekt wiedergeben, ja, weil sie in diesem politischen System drin sind, dass sie Preise auf den Markt korrekt wiedergeben, dass sie die Wirklichkeit wiedergeben, so wie sie ist, damit man in dieser Wirklichkeit sozusagen agieren kann als Teil dieses gesellschaftspolitischen Systems. Und die Kunst ist ja im Grunde nichts anderes als eine Einübung, ja, in unserer Gesellschaft, eine Einübung in dieses Realitätsverständnis. Schauen Sie jeden Roman, der auf den Markt kommt, also die Leute wirklich lesen. Das ist zum Teil eine Krimi-Geschichte oder ein Thriller, zum Teil eine Studie in der Wirklichkeit. Ja? Es wird zum Beispiel erklärt, wie man Golf spielt, wie man Pferde züchtet, wie man archäologische Ausgrabungen durchführt, wie man ökologischen Anbau betreibt, wie die Medievistik funktioniert, wie das sozusagen mit der Archäobibliothek aussieht, wie bei Umberto Eco und so weiter. Es ist immer eine Kombination zwischen der Aufklärung im juristischen Sinne des Wortes und Informationsvermittlung im Sinne der besseren Einordnung der Wirklichkeit. Ja. Das heißt, wir haben mit einer Tendenz in der Kunst zu tun, einer Einbindung in die wirkliche Struktur, das heißt eben herrschende Struktur, ökonomisch-politisch herrschende Struktur, auf allen Ebenen. Diese Frage, diese Forderung nach der Wirklichkeit des Wirklichen in der Kunst ist letztendlich eine Forderung nach der Unterwerfung unter einem bestimmten Medium, eben Medium Wirklichkeit. Und die Herrschaftsstrukturen, die fähig sind, imstande sind, dieses Medium zu kontrollieren. Und immer, wenn man an den Geist appelliert, wenn man das appelliert, was die Botschaft jenseits der Wirklichkeit ist, an Gott appelliert letztendlich, an Utopie appelliert und so weiter, appelliert man, wertet man die Wirklichkeit um, sieht man die Wirklichkeit als Medium und erhebt den Anspruch auf eine in sehr radikalen Sinne autonome Wirklichkeit, die Schaffung eines Kunstwerks als gleichwertiger oder besseres Abbild der Wirklichkeit selbst. Und in diesem Sinne ist es nicht so wichtig, ob Steiner recht hat oder nicht recht hat. Sie haben ganz gut gezeigt, dass die Figuren, die er einführt, auch mit Doppelgänger und so weiter sozusagen, sich ständig multiplizieren und sozusagen er lässt sich einbinden, gleichzeitig trägt sie weiter. Das sind die typische Figuren der Moderne. Aber unabhängig davon, was seine Interpretation des Geistes ist, er hat ganz klar das formuliert. Er hat gesagt, Doppelgänger, Körper, Realität sind nur die Medien, die in unvollständiger, verzerrten Form die Realität des Geistes wiedergeben. Und wir müssen uns darum bemühen, das besser zu machen als die Wirklichkeit selbst. Ja, und das ist sofort ein Ansporn, ja, für die Leute, die sich mit der Kunst und Philosophie, mit der Dichtung beschreibt. Also das ist so eine Figur, die ich eben beschreiben wollte. Eben die Figur der Entscheidung hinsichtlich des kommunikativen Status der Wirklichkeit selbst in ihrem Ganzen. Ist das eine Botschaft oder ist es ein Medium? Na gut, das habe ich jetzt ein kleines Korreferat gemacht.
Es ist auch interessant, dass die anthroposophische Kunst selbst, also Stein hat das sehr viel Kunst gemacht, aber er hat ja auch selbst Kunst gemacht, Malerei und Architektur, Plastik, das alles nicht keinen Erfolg hatte, nicht wirklich anerkannt worden. Und das kann man sich jetzt fragen, warum das so ist, was die Gründe haben.
Ich glaube, weil er.
Ein Grund ist bestimmt, dass das alles so einen stark pädagogischen Charakter hat. Der Steiner war ein Lehrer und das kommt überall durch. Also auch die Kunstwerke haben letztlich den Sinn einer Erziehung, also der Debatte soll. Zur geistigen Welt hin erzogen werden. Und das ist etwas, das nicht so gut ankommt.
Nee, ich meine, er hat seine Ideen damit illustriert und damit ist seine Kunst nicht gegen ihn.
Ja, 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 es hat sowas wie dieses Traditionshaftes.
Aber deswegen nimmt es keinen Ernst, es ist auch dann ästhetisch nicht interessant.
Nein, es ist ästhetisch nicht interessant.
Aber seltsamerweise hat gerade dieser Aspekt an Angang in die Kunstszene gefunden. Ende der 80er, Anfang der 90er gab es erstmal eine Ausstellung über seine Tafelzeichnung.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist ja etwas, das nur zufällig erhalten geblieben ist. Diese Tafelzeichnungen waren nicht wirklich, die waren nicht als Kunst konzipiert, sondern nur als Illustration zu seinen Vorträgen. Und da ist eine Schülerin, eine von den Anthroposophien auf die Idee gekommen, dass so Backtafeln zeichnen zu lassen, damit das erhalten bleibt für den Nachbarn. Auch nicht mit der Meinung, dass es eine Kunst sei. Und erst durch Josef Heuss ist das dann zur Kunst erklärbar. Also ganz wirklich nach diesem von Ihnen beschriebenen Schema des Regionalen, vom profanen Raum in das kulturelle Archiv, also so wirklich nach diesem Ready-Made-Schema, dass das Beuys eigentlich zur Kunst erklärt und sagt, das ist das Einzige, was Anerkennung von die anthroposophische Kunst, die eigentliche anthroposophische Kunst überhaupt nicht. Die Anthroposophen sind nur stolz darauf, diese Wandlage zu bezeichnen und verstehen halt die ganze Ironie nicht mehr.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr komplizierte Situation. Das ist ein bisschen so, wie ich beschreibe. Es ist eine wirklich komplizierte Situation. Denn sehen Sie, ich glaube, wir haben angefangen, etwas zu sehen, was wir früher nicht gesehen haben, als Kunstwerk. Und das muss man ganz klar sehen, das ist die Kombination zwischen Schrift und Bild. Die Möglichkeit, eine Kombination zwischen Schrift und Bild als Kunstwerk zu betrachten, ist mit dem Konzeptualismus entstanden, der 60er, 70er Jahre. Man hat das früher, diese Möglichkeit, einfach nicht gesehen. Und haben wir einmal das anerkannt, dass eine solche Kombination, und zwar eine didaktische Kombination, weil diese Texte, sagen wir, von Art and Language und so weiter, sind ja ziemlich didaktische Texte, dass diese Textkombination mit Bild als Kunstwerk gesehen wird, dann plötzlich sehen wir vieles mit anderen Augen. Und nicht nur absolut wunderbare, wirklich diese Arbeiten von Steiner, sondern ich würde sagen, völlig mit völlig anderen Augen auch Malevich. Ja. Denn er hat doch Folgendes gemacht. Er hat diese Tafel gemacht und hat diese Schriften gedruckt, wo einzelne Bilder, suprematistische Bilder, als Illustrationen zu seinen Thesen auftauchen. Dann hat er diese Bilder vergrößert, gemalt und als Bilder ausgestellt. Ja. Weil er eben sogar sich selbst nicht zugetraut hat, aber seinen Schüler umso weniger und der Kunstwelt damals umso weniger, dass sie diese Texte mit Bildern als Kunstwerke anerkennen können. Ja? Da hat er sie zusätzlich vergrößert und bemalt. Wenn man aber heute sieht sein Werk mit anderen Augen, dann würde man sofort sagen, seine konzeptualistischen Arbeiten, eben diese Kombination von Grafiken, Texten, Illustrationen, Kopien der anderen Werke aus verschiedenen Zeiten, das kann man alles sehen. Also zum Teil sehen im Stedelijk Museum, aber nicht ausgestellt, sondern im Depot. Ja? Dass es viel besser ist als seine gemalte Werke letztendlich für unser Geschmack. Ich habe eine Ausstellung da erlebt, die war an dieser Tafel mal gezeigt, das ist viel, viel radikaler in vielen Hinsichten als die apropriationistisch-konzeptualistische Praktik in Amerika der 60er, 70er Jahre. Und die wurden einmal gezeigt und dann landen sie wieder im Depot und da hängt ja nur die bemalte Bilder sozusagen, die Malerei. Ja. Bis jetzt erkennt man sozusagen ja nicht, wo da eigentliche Impulse liegen. Und ich glaube, dass wenn man sich so weiter über die Avantgarde nachdenkt, man findet so viele Beispiele dieser Art. Ja, die waren alle selber Lehrer und sie haben alle ihre Lehrer entworfen und ich denke, man muss hier viel mehr das, was sie als sogenannte Künstler ja, gemacht haben, rekontextualisieren in diesem Unterricht und in diese Lehren, die sie verkündet haben und das sieht auch künstlerisch reizvoller aus. Ich denke, dass unser Auge funktioniert jetzt anders, ja, nach dem konzeptualischen Erfahrung, aber noch nicht anders genug, um zu einer Umwertung auch der Avantgarde zu kommen und vielem anderen mehr. Jetzt kommt es ein bisschen. Kabakov hat das sehr, sehr konsequent gemacht. Ja. Und zwar hat eigentlich das völlig nachgemacht. Ja. Er hat es relativ früh erkannt, und er hat einfach diese sozusagen Lehrform, was da Malevich gemacht hat und so weiter, in eine andere Form gegeben. Genauso hat Beuys verfahren. Sie haben das zur gleichen Zeit gemacht. Sie haben das zur gleichen Zeit gemacht und mit gleichen Impulsen. Ja? Sie waren konfrontiert, also Kabakov war wirklich sozusagen, ihm haben die Augen geöffnet, die erste Bekanntschaft mit Art und Language und Kossuth und so weiter, was er da alles gesehen hat. Und da hat er sich aber sofort gefragt, ob man das Gleiche nicht machen kann, aber nicht so steril. Ja, wie kann man sozusagen Bilder wieder einführen und so. Und der Film ist so illustrierter Text, ja, oder eben so Lehrtext, Lehrbuch als ein Beispiel, ja, für die Kinder ja zunächst einmal. Und dann eben diese Lehrbücher von Malaysia für die Schule, für den Unterricht, als die Möglichkeit, in den Text, das ganz konzeptualistisch verstanden wird, Elemente einzuführen, die in amerikanischen Konzeptualisten zum Beispiel sind. Und absolut, dass das Gleiche hat, aber ein bisschen in eine andere Richtung, wo es gemacht hat. Er war auch mit Konzeptualismus konfrontiert und hat also in Steiner ein Vorbild gefunden, wie man diese Verfahren anders macht und interessanter macht. Wir haben so einen sehr komplizierten Vorgang, dass man sozusagen anders bewertet, was man früher gesehen hat, aus dieser anderen Bewertung die eigene Kunst macht, ja, und wieder einführt in den Kontext. Das sind so sehr komplizierte Umwertungsvorgänge. Und leider sind die Kuratoren nach wie vor nicht so weit, um diese Praxis, also sie schätzen schon Kabakov und Beuys und so weiter, aber sie sind nicht so weit, um diese Praxis konsequent auch auf die Autoren anzuwenden, von denen diese Praxis auch angeregt worden ist. Das wäre völlig legitim, das macht allein Seemann, würde ich sagen. Ja. Weil der Seemann auch besser verstanden hat, was eigentlich Beuys wollte als viele andere.
Ja. Ja, und wir denken nur an, einfach an, sich lächerlich zu machen.
Ja, und, mehr Angst.
Das, woran wir uns gewöhnt haben, das sehen wir nicht mehr für voll.
Ja, und, ja, genau. Die haben sozusagen, die haben diese Ökonomie, die ich beschrieben habe, wirklich sozusagen dem Künstler zur Verfügung gestellt. Und ich hatte so einen Text, der nicht nachgedruckt worden war, aber ich glaube nach wie vor, dass es so funktioniert. Das hieß, es war auf Englisch geschrieben, und das hieß Künstler als Kurator der schlechten Kunst. Ja. Das heißt, der Kurator muss der Kurator nur der guten Kunst sein. Ja. Der Künstler aber ist es überlassen, ein Kurator der Kunst zu sein, die problematisch ist. Ja. Und dann sieht man, ob es klappt oder nicht klappt. Ja. Sozusagen, der Künstler von heutzutage ist ein avancierter Kurator, ja, oder riskierter. Ja. Der seine eigenen Werke und Werke der anderen aufstellt, von denen die Kuratoren noch nicht wissen, ob es klappt oder nicht klappt. Und sie warten eben. Und Kabakov hat das benutzt und Beuys hat es benutzt, viele andere hat es benutzt. Die haben ihre eigenen, sagen wir, Sammlungen auch ausgestellt. Ja. Und der Deep Storage, ja, war ein Beispiel, der da aufstellt. Sie haben wirklich als Kuratoren gearbeitet und dort riskiert, wo die sozusagen instalierte Kuratoren nicht riskieren wollen, aber im Grunde kann man das jetzt ganz gut machen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen. Das ist irgendwie absurd. Wenn zum Beispiel diese Tafel, diese ganze Anschauungsmaterial von Malevich jetzt ausgestellt wird, das wird ein großer Anspruch sein. Das übersieht man total. Ja. Das ist eine sehr, sehr interessante Ästhetik. Plötzlich sich manifestiert. Und er meint alles ab. Er meint Cézanne ab, meint es ab, ja, und in diesen Text hinein. Es ist sehr, sehr interessant, alles bis zum Ende.
Verschieden gut verkörpert in Bildern, zum Beispiel in den Mäden. Und was sind die Richtlinien, nach denen wir unterscheiden können, wo mehr Geist mitgewirkt hat bei der Herstellung als Gegenstandes oder nicht? Also das ist ja die, also eigentlich, also mir wäre nicht klar, wie ich da unterscheidend vorgehen soll.
Ja, das haben Sie geschildert, dass diese Unterscheidung, sagen wir, performativ und nicht deskriptiv geschieht. Ja, das heißt, ich kann mich nicht beweisen, dass ich den Geist besser dargestellt habe als ein anderer. Ich kann mich aber bekennen zu dieser Darstellung. Ja, dafür gibt es Institutionen Religion und Institutionen Kunst. Und diese Bekenntnis geschieht durch die Spaltungen. Das ist wie im Protestantismus. Ja. Das heißt, man spaltet sich ab und legt ein neues Bekenntnis ab. Ja. Und dann sieht man, was daraus wird. Ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Es ist ein, sagen wir, ein performatives Risiko anstatt einer gesicherten, pseudogesicherten Deskription. Ja, ich sage zum Beispiel, als Steiner, ich löse mich von der theosophischen Gesellschaft, weil es keine richtige Beschreibung des Geistes ist, und liefere einer anderen und bekenne ich mich dazu und frage die anderen, ob sie bereit sind, das zu tun.
Eine zu materialistische, übrigens, theosophische Gesellschaft.
Ja, zu materialistisch.
Die Streitfrage war ja die, ob sich die ultimative Botschaft, also die höchst denkbare Botschaft, schlechthin, nämlich der neue Weltenlehrer, der spirituelle Weltenlehrer, dieses Zeitalter, ob der sich physisch im Körper inkarnieren wird oder nicht. Die Theosophen hatten einen Hindu-Knaben gefunden, der nun die Inkarnation des Maitreya sein soll. Das ist wiederkehrende Buddha. Und im Westen wurde das als Christus ausgelegt, also ziemlich konfus. Jedenfalls, es ging um die Frage der Verkörperung dieser Botschaft, ja oder nein. Und Steiner war da ein Stück dagegen, weil der Christus inkarniert sich nicht nochmal. Er scheint nur ätherisch. Also er kommt zwar wieder, bleibt aber rein geistig sozusagen. Nicht ins Materielle hinein. Da schieden sich
die. Ja, das ist. Ja, genau. Das ist so, das ist sozusagen bei Christentum so ein Trick. Ja. Man hat beides. Man hat sozusagen hebräisches, messianisches Versprechen, das sozusagen die Möglichkeit der Verkörperung und Medialisierung des Geistes ausschließt, auf der einen Seite. Und man hat auf der anderen Seite die Verkörperung dieses Geistes, das sozusagen als Christus anerkannt wird. Das heißt, man hat die Präzedenzen für beides, für die Verkörperung und für die Unmöglichkeit der Verkörperung. Ja. Und dann strategisch kann man eines benutzen oder anderes benutzen. Ja. Steiner hat das Hebräische, das Messianische wieder sozusagen reinvestiert in seine Lehre und hat gesagt, wie ist das möglich? Ja, irgendwo in Indien, so ein Typ, ja, der neue Messias. Nein, sowas geht nicht. Ja. Das war der Argument von Pharisäen und Sadduzäern gegen den Christus. Ja. Und die Blavatsky hat gesagt, wenn es einmal geklappt hat mit Christus, warum kann es nicht zum zweiten Mal klappen, ja, mit Ramakrishna. Ja. Das heißt, man kann sozusagen am Beispiel Christus kann man gut in beide Richtungen argumentieren. Das kann man nicht beweisen, man kann sich nur dazu bekennen, ja, und sagen, es ist so oder es ist nicht so, wer ist mit mir. Ja. Und das ist alles.
Die Anthroposophen haben sowieso, die ganze anthroposophische Gemeinschaft ist also sowas wie ein Christuskörper eigentlich. Und sie, also die Gemeinschaft derjenigen, die einen bestimmten Geist, an einen bestimmten Geist glauben, sind ja sowas wie eine vergrößerte Christusfigur als solche.
Ja, das ist eine mögliche Interpretation, ja. Um diese Figuren zu versöhnen. Aber irgendwie wissen wir aus der Geschichte, dass Christentum als ein historischer Kompromiss ist, ja, zwischen hebräischem Messianismus und Verkörperungslehre. Ja. Und mal, wie jeder historische Kompromiss, ist unstabil. Ja. Man kommt ja in eine Richtung, man kommt ja in eine Richtung. Ja. Und die Theosophie eher kam in die Richtung Verkörperung. Die waren alle sehr programmatisch antisemitisch übrigens. Und zwar von Anfang an, der Blavatsky-Kreis war extrem antisemitisch. Wie Bele und Kandinsky und alle, die zunächst einmal Theosophen waren, waren sehr antisemitisch angestellt. Und dann war Steiner weniger antisemitisch, ja, sondern ein bisschen so, nicht so tough. in Bezug auf die hebräische Tradition ein bisschen abgeschwächt, was man ihm auch zum Vorwurf gemacht hat. Und auch antisemitisch, aber nicht so antisemitisch. Und er hat sozusagen das ein bisschen so ein Revival des Hebräischen gemacht. Das Gleiche sieht man bei, also wenn man schon Mischischek vergleicht, dann ist der Vergleich schon von Anfang an stimmt. Und zwar bei der Bruch zwischen französischer psychoanalytischen Gesellschaft mit der internationalen psychoanalytischen Gesellschaft. Ja? Und man fragt sich, warum hat Lacan gebrochen mit der internationalen Gesellschaft, psychoanalytischen Gesellschaft und eine andere in Frankreich gegründet? Ja, was war es eigentlich, der Grund? Merkwürdigerweise findet man, dass der Grund der gleiche ist. Nämlich, Lacan hat behauptet, der Sexualakt hat nie stattgefunden und kann nicht stattfinden. Weil es ist ein messianisches Versprechen oder kann nicht realisiert werden. Ja, es gibt eine Sprache der Sexualität, aber keine Sexualität. Ja. Derjenige, der glaubt, dass der sexuelle Akt stattgefunden hat, das ist genauso wie wenn man glaubt, dass der Christus tatsächlich Messias ist oder Ramakrishna oder wer auch immer. Eigentlich ist das nie stattgefunden, sondern es gibt nur eine Verheißung und eine Sprache dieser Verheißung. Und Zizek steht in dieses, hundertprozentig in dieser Tradition. Und für ihn ist der Doppelgänger, das heißt der Körper, gerade die Bedingung der Unmöglichkeit der Sexualität. Ja. Ja, der Körper ist das, was die Sexualität, das heißt der absolute Versprechen, der Verschmelzung und was auch immer, unmöglich macht durch seine unüberwindbaren Grenzen und dadurch, dass der Sexualakt auch angeschrieben wird, die ganze Rhetorik des Begehrens, ja, die ja von Anfang an eine messianische Rhetorik ist, der ständige Übertragung von einem Zeichen auf der andere Zeichen, von einer Metonymie auf der andere Metapher und so weiter, wo sozusagen zu der eigenen Sexualität niemals kommt, niemals kommen kann. Das heißt, viele Brüche, wenn man so genau verfolgt, ja, wer mit wem, auf welchem Grund, aus welchem Grund gebrochen hat, kann man nachzeichnen diese, ja, es gibt diese seismografische Linien, die sind für die Kultur übrigens sehr stabil. Das ist wie bei, ich weiß nicht, in Kalifornien ständig findet ein Erdbeben statt, ja, weil es ist sozusagen eine Linie, ja. Und diese Linie provoziert immer so eine Bewegung, provoziert immer so einen Bruch und provoziert so immer ein Erdbeben. Und diese Linie, seismografische Linie, ist dieser historische Kompromiss zwischen Hebräischen und Griechischen. Das hat man oft als Beobachter der europäischen Kultur festgestellt. Ja? Die europäische Tradition hat zwei Ursprünge und die waren sozusagen immer sozusagen zugeschnitten und zugedeckt, dieser Bruch, aber kommt wieder, immer wieder zutage. Und das ist, dass die Europäer gleichzeitig glauben an das messianische historische Versprechen, an die Geschichte, an die lineare Zeit, die mit dem Versprechen beginnt, und zwar vor der Geburt der Welt, und mit dem Ende erfüllt wird, nach jeder sozusagen apokalyptischen Perspektive, also das ist nicht eigentlich verständlich. Und die Religion des sterbenden und wiedergeborenen Gottes in der zyklischen Zeit, innerhalb der Realität selbst, im Körper verkörpert, sterbend und dann auferstehend. Ja, das ist dieser Dionysus, ja, Dionysus-Mythos der Antike. Und man hat immer im Christentum versucht und sonst ja wie, das zu versöhnen, das hat nie gelungen. Ja. Wenn Schestoff schreibt, ich habe das kommuniziert, Athen und Jerusalem, das stimmt ja auch. Die Spannung bleibt. Und wenn man sozusagen die Theorien der Sexualität, das ein typischer Beispiel ist, nicht wahr? Der sozusagen Wiederauferstehung, sagen wir so, ja, das ist sozusagen Leben, Tod und Wiederauferstehung in der zyklischen Zeit, dann ist es wieder, immer wieder durchbrochen durch eben diese chiliastischen Lehren, wie auch von Lacan, ja. Dass das eigentlich nicht zustande kommt, dass es nur am Ende der Zeit kommt, am Ende der Sprache kommt, am Ende der Rhetorik kommt. Begehren ist die Sprache, das Unbewusste ist die Sprache. Die Sprache verspricht nur, aber erfüllt nie, ja, und so weiter. Es ist nur ein Buch. Sexualität ist nur ein Buch. Ein Tora, ja, wenn man will. Nur ein gesammelter Werke von Freud, ja, und sonst nichts. Und sie geben ein Versprechen, das niemals erfüllt wird. Und diese zwei Tendenzen in der europäischen Kultur sind immer präsent und die führen immer zu Brüchen. Aber es gibt unterschiedliche Brüche, aus unterschiedlichen Gründen auch sonst nicht. Und so sage ich, wenn wir nicht die Wirklichkeit als Botschaft sehen, sondern als Medium, dann können wir uns zur Botschaft nur bekennen. So wie zum Beispiel wir auch uns zu moderner Wirtschaft, Wirtschaft oder Wissenschaft bekennen. Ja? Wir lesen in der FAZ immer wieder so Nachrichten, ja, Botschaften, ja, ich war aus dem Jenseits. Jenseits ist das Silicon Valley. Ja? Übrigens, das neue Medium für das Jenseits ist die Wirtschaft und Wissenschaft, das ist ganz klar. Es kommen immer Botschaften aus dem Jenseits, dass bald etwas kommt, was alles vernichtet und wie es dann aussehen wird, ja, nachdem alles verschwindet, so wie es ist. Ja, da kommt die Nanotechnologie oder kommt die Genmanipulation und genauso die Wirtschaft. Es kommen so Nachrichten aus der Börse, ja, von der Börse, ja. Und sie laufen, wenn man NTV sieht, hier sozusagen unter der Wirklichkeit. Es werden Bilder der Wirklichkeit gezeigt, einfach. Und da werden die Zahlen auch vermittelt, welche Aktien was kosten. Und das läuft sozusagen als eine mit Stimme aus dem Jenseits, als Unterschrift, ja. Das heißt, das, was Sie sehen und die ganze Wirklichkeit, das ist ja eigentlich nichts. Ja. Das eigentliche Ereignis findet jenseits des Beschreibers, des bisher sozusagen statt. Und wenn man sagt, warum sind diese Aktien so bewertet, nicht anders, man sagt, das ist dieses Geschehen kann man nicht erklären. Ja. Das sind zu viele Faktoren. Die Börse hat einfach reagiert besser als der Mensch. Ja. Das kann man nicht erklären. Ja, das ist genauso wie jemand kommt und ihnen sagt, ich habe geklopft und der Geist hat mir gesagt. Ja, und da kommt der Kritiker und sagt, warum sagt er das? Er sagt, weil es zu feinfühlig ist. Du bist nicht so feinfühlig. Ja? Und er fühlt diesen Geist einfach und der Geist klopft in ihn. Ja? Und das ist die Börse. Ja? Die Börse ist viel, viel feinfühliger als wir. Ja? Wir können das nicht erklären, aber die Börse kann das. Ja? Und sie sagt, das kostet so viel und so viel. Warum? Weil sie einfach so eine Apparatur in sich hat. Ja? Sie ist so empfindlich. Ja? Für die Geister und für die Aktien. Das sind es nicht. Und genauso ist die FAZ hier. Ja? FAZ ist so eine empfindlich für das, was in der Silicon Valley passiert. Ja? Sie weiß, dass die Nanotechnologie kommt und es alles anders wird. Und alle anderen wissen das noch nicht, weil sie nicht so feinfühlig sind. Also meine ich, dass der Wirtschaft, also die Botschaften des Jenseits werden jetzt durch die Wirtschaft und Wissenschaft übertragen, viel mehr als durch die Kunst. Die Kunst beschäftigt sich mit der Wirklichkeit. Die realistischen Menschen auf dieser Erde sind die Künstler, ja, das wissen wir. Ja. Und die sozusagen die mystischsten sind die Anlageberater. Was die Anlageberater sagen, das kann man wirklich nicht sagen, das kann man nur fühlen. Ja? Also ich fühle das, deswegen sollen sie investieren. Ja? Sie sollen an mich glauben, dass ich das fühle und investieren. Ja? Das ist dieses Bekenntnis. Ja? Das ist die reine Mystik. Ja? Sonst nichts.
Das Geistige unterscheiden können. Ja, wie man immer lehren, das Geistige erkennen.
sinnlich, also übersinnlich, das Wort sinnlich ist das ja wichtig. Die anthroposophische Kunst betrachtet, muss man oder soll man so in einen imaginativen Zustand das ist wie ein Sog in die Geisteswelt. Das wird da so mit ätherischen Farben Sinn gemacht. Und dahinter ist diese übersinnliche geistige Welt. Das ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied.
Na, das sehe ich nicht so. Nee, würde ich nicht so sehen, weil ich denke, dass bei Malevich ist das Gleiche. Und zwar sind seine Figuren alle geometrisch, in diesem Sinne sozusagen prozedural hergestellt, obwohl das schwarze Quadrat kein Quadrat ist und so weiter. Aber was wichtig ist, ist, dass sie die Stellung dieser Figuren auf dem Bild und räumliche Verhältnisse sind unerklärbar. Ja, wenn man Malevich Bilder sieht, man sieht die räumlichen Verhältnisse, die Spannungsverhältnisse zwischen einzelnen Gegenständen, die alle geometrische Figuren sind, aber das bleibt unerklärlich. Und diese Stellungen im Raum sind eigentlich Bilder dieser übersinnlichen Welt, dieser geistigen Welt, die dann nicht auf den Begriff gebracht werden kann, aber nur betrachtet werden kann. Das heißt, was sozusagen die entscheidende Rolle spielt, ist die Lehre und wie diese Lehre gestaltet wird. Ja? Und die Gestaltung dieser Lehre ist diese sinnlich-übersinnliche Art auch wiederum. Wenn man zum Beispiel auch mit dem Werk von Beuys sich beschäftigt, dann merkt man, dass man praktisch einen großen Unterschied sieht zwischen der einzelnen gebliebenen Installation von Beuys in Darmstadt auf der einen Seite und allen Rekonstruktionen auf der anderen Seite. Die Objekte sind immer die gleichen, aber die Raumverhältnisse zwischen Objekten ändern sich. Die Kuratoren ändern diese Raumverhältnisse. Und das Werk ist absolut kein Beuys. Wenn man einmal das gesehen hat und dann Vergleich, dann merkt man auch, dass der Einzige, womit Beuys arbeitet, das sind Verhältnisse, Raumverhältnisse zwischen den Dingen. Die Dinge spielen untergeordnete und funktionale Rolle. Das ist sozusagen das Geheimnis der Arbeit, ist die Leere zwischen den Dingen. Und das geht verloren. Das ist ja, wenn er nicht das gemacht hat. Und das ist etwas, was man nicht auf den Begriff bringen kann und auch nicht prozedural erklären kann. Das ist genauso bei Kavakov. Das unterscheidet sich allerdings, diese Künstler, von den, sagen wir, Minimalisten, die versuchen haben, auch diese Pausen zwischen der Arbeiten, zwischen den einzelnen Dingen methodologisch zu berechnen. Ja? Und es gab ja von Jard und so weiter, also gewisse Algorithmen, die ja auch gezeigt haben, wie die Dinge platziert werden sollen, aus bestimmten Gesetzen, also nicht nur die Formregeln, sondern auch die Pausen zwischen den Formregeln. Das ist was ganz anderes und darüber muss auch nachgedacht werden, ja, weil der Rest sozusagen bleibt, immer noch. Es gibt bei jedem künstlerische Arbeit, sie lässt sich nie algorithmisieren, vollständig. Ein Rest auf einer unbegründbaren Entscheidung, das entweder so zu machen oder anders, oder so zu platzieren oder anders, so zu situieren oder anders. Und diese hat entweder den Anspruch auf die Wirklichkeit, auf das Gefühl, ja, und so weiter, oder den Anspruch auf eine gewisse Repräsentation in Bezug auf den Geist in diesem Sinne. Also ich denke, dass die Kunst immer so funktioniert letztendlich, dass man die Kunst nie wirklich auf eine Formel bringen kann, dass es immer mit einer Entscheidung zu tun hat, die letztendlich unbegründbar bleibt in der Wirklichkeit selbst, sondern über die Wirklichkeit zu einem Bekenntnischarakter hat, zu dem, was über die Wirklichkeit hinausgeht und das, was man sozusagen nicht werkerklären kann oder begrifflich. Man kann sich nur sozusagen performativ dazu bekennen oder zu sagen, das ist scheiße. Ja? Ja? Ja, eben. Und deswegen mache ich diese, ja, also it's great, it's shit. Ja? Weil irgendwann bei allen Beschreibungen der Position, es kommt auf ein Bekenntnis. Ja? Man sagt, ich bin damit einverstanden, ich gehe mit oder ich gehe nicht mit.
Ja. Bei Steiner hängt dieses Bekenntnis davon ab, bei der anthroposophischen Kunst, ob man bereit ist,
Ja, die passivische Kunst ist nicht radikal. Aber Breton als objektiver Zufall betrachtet. Ja, das ist ein Zufall, der plötzlich als objektiv uns erscheint, weil er eine Mission übernimmt, die ein Zufall sonst nicht übernimmt. Aber ich wollte am Ende, wir nähern uns am Ende, eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte einer Steiner-Lektüre. Weil wir über Steiner sprechen, ich glaube, dass ich diese Geschichte einmal schon erzählt habe, aber ich erzähle noch einmal. Für diejenigen, die das vielleicht nicht gehört haben, weil die Geschichte einfach zu schön ist. Nämlich als junger Mann, also als Student, habe ich meine freie Zeit sozusagen, eben diese Vacations, Summer Vacations, verbracht, Sommerurlaub verbracht in einer anthroposophischen Gemeinde, die ja übrig geblieben ist, noch aus der Zeit. Und das war so ein Ort, wo praktisch nur Anthroposophen gelebt haben. Das, die alle Häuser waren, die sind Anthroposophen sozusagen. Die haben sie noch erworben und aufgebaut, das war der Cocktail, noch in der Zeit vor der Revolution. Und diese Besitzverhältnisse irgendwie behalten. Weil viele von ihnen berühmte Schriftsteller geworden sind und sie waren Schauspieler und so, hatten auch Kontakte mit der Macht, ja, waren einflussreich, hatten Freunde. Und so ist es geblieben. Es hat die ganze sowjetische Jahre überlebt. Und dieser ganze Ort, ein wunderbarer so Lagune in Krems, wunderbare Landschaften, gehörte auch alle diesen Anthroposophen. Und sie hatten ihr eigenes Leben geführt, eben ziemlich früh, 4 Uhr aufgestanden und getanzt, ja, Kinder waren klein und diese Yoga-Übungen gemacht und mit Prana irgendwie hantiert, ja, wer welche Prana hat, in welchem Körperteil, das war sehr wichtig, das wurde alles diskutiert. Und so kenne ich mich relativ gut in dieser Praxis aus, ja, ich habe sozusagen viele Jahre meiner Jugend so verbracht. Ja. Es war sehr angenehme Insel in der sowjetischen Wirklichkeit. Einige haben noch, also alte Menschen gekannt, auch Steiner, aber auch andere Lehrer, die aus Deutschland kamen, zum Teil waren es die Russen. Da hatte auch ein Haus, Bierlich hatte ein Haus, Waloschen hatte ein Haus. Ja. Also Stütze der anthroposophischen Gesellschaft. Und eine Dame, bei der ich auch gewohnt habe, war eine Tänzerin. Sie war so fast 80 Jahre alt zu dieser Zeit. Und sie hat getanzt auch in der Schweiz, ja, in Gitteranum und dann in Moskau und Petersburg, in der anthroposophischen Tanzgruppe. Ja, die diese ganze Bewegungen und Übungen vorgeführt hat. Und gleichzeitig war eine Schauspielerin in einer, also verdiente Schauspielerin in einem Tairov-Theater, sozusagen einem magazinischen Theater. Das waren 20 Jahre. Sie war zu dieser Zeit alt, aber sehr schön, ja, und immer noch und hat sozusagen alle Übungen gemacht, konnte auch tanzen, ja. Und als junger, naiver Mann habe ich sie gefragt, ob sie Steiner, die sie auch gekannt hatte, ob sie ihn gelesen hat. Sie hat gesagt, ja, ich habe gesammelte Werke von Steiner, sie hat gesammelte Werke auf Russisch und auf Deutsch in ihrem Haus. Und dann habe ich gefragt, was steht da drin? Ich habe bis dahin sozusagen auch keine Chance gehabt, Steiner zu lesen. Und sie sagt, hat mir gesagt, sie hat das nie gelesen. Und ich habe sie gefragt, warum. Sie haben gesagt, ich habe ein sehr einfaches Regel, was man lesen soll, was man nicht lesen soll. Nämlich, wenn ich beginne, etwas zu lesen und weine nicht, dann weiß ich, es hat keinen Wert. Und dann schlage ich das Buch zu und lese das nicht weiter. Und ich habe das mehrmals versucht mit Steiner, aber auf verschiedenen Stellen seines Werks aufgeschlagen und angefangen zu lesen und schon nach 5 Minuten habe ich festgestellt, ich weine und weine nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das funktioniert also nicht und habe nicht weitergelesen. Dann kam man erst vor der Frage und hat gesagt, ja, und wie ist das? Gibt es Bücher, bei denen Sie weinen? Ja, vor allem ist es Bibel. Also schlage ich wieder auf und beginne sie zu lesen, dann beginne ich sofort zu weinen und es ist ein warmes Herz und ich weine richtig. Und deswegen liebe ich dieses Buch und schlage immer wieder auf, ja, im Unterschied zu Steiner. Er sagte, ja, aber haben Sie die Bibel gelesen? Ich habe gesagt, nein, leider habe ich sie nicht gelesen, weil schlage ich die Bibel auf, beginne ich zu weinen. Und wenn ich zu weinen beginne, dann kann ich auch nicht lesen. Und das ist ein Kommentar zur Steiner-Lektüre. Gut, dann nächste Woche findet dieser Veranstaltung nicht statt, sondern diese Veranstaltung wird verschoben, praktisch anstelle der Veranstaltung am Dienstag, ja, um 15 Uhr. Okay.